Wirecard, das war noch vor kurzem eines der Hoffnungsträger in der deutschen Finanzindustrie. Es ging um Pornoseiten, es ging um Spielcasinos und solchen Sachen im Internet. Hat sich also im Grunde hinter das Unternehmen gestellt und es beschützt. Unsere Architektur der Aufsicht des Wertpapiermarktes ist nicht optimal eingestellt. Da ist ein Verbesserungspotenzial.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe jede Menge Fragen, weil ich Dinge verstehen oder einen neuen Blick darauf bekommen möchte. In diesem Podcast verabrede ich mich mit Wissenschaftlerinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, stelle meine Fragen und höre zu. Und ich lade Sie herzlich ein, das auch zu tun. Heute spreche ich mit Jan-Peter Kranen, dem wissenschaftlichen Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE, und wir sprechen über den Wirecard-Skandal und vor allem natürlich über die Frage, wie es passieren kann, dass bei einem deutschen Finanzdienstleister Milliarden verschwinden können, ohne dass es jemand bemerkte. Ja, Herr Kranen, vielleicht ordnen Sie uns das ein. Was war Wirecard und wie konnte das passieren?
Ja, Wirecard, das war noch vor kurzem eines der Hoffnungsträger in der deutschen, sagen wir mal, Finanzindustrie. Ein kleines Unternehmen, das groß geworden ist, international geworden ist, das modernste Technik verwendet und so ein bisschen den Anspruch erhoben hat, wir sind die nächste Generation von Finanzinstituten in Europa und in der Welt und wir kommen aus Deutschland.
Und was die gemacht haben, war Zahlungen praktisch zeitgleich abzuwickeln. Also man konnte im Internet bezahlen und es wurde sofort dem Gläubiger gutgeschrieben.
Genau. Die Zahlungsdienstleistungen, das muss man auch als den Kern dessen ansehen, was wir zukünftig uns im Bankgeschäft vorstellen. Alles läuft über die Zahlungen, über die Informationen, die damit verbunden sind. Und deshalb hat jemand, der den Zahlungsverkehr beherrschen kann, viele Möglichkeiten, weitere Bankgeschäfte eines Tages auf sich zu versammeln. Das war jedenfalls die Hoffnungsgeschichte von Wirecard. Und mit der sind sie groß geworden. Sie sind nur Zahlungsverkehrsbetrieb geblieben bisher. Ja, sie sind nicht weitergekommen, weil sie vorher gescheitert sind, bevor sie anderes hatten machen können.
Und was man, glaube ich, auch dazu sagen muss, ist, dass Wirecard ja am Anfang nicht gerade als seriöses Unternehmen galt. Nicht? Die haben praktisch Internetgeschäfte abgewickelt und den Zahlungsverkehr abgewickelt, bei denen man sich nicht so gerne erwischen lassen wollte.
Genau, es ging um Pornoseiten, es ging um Spielcasinos und solchen Sachen im Internet und die Abrechnung hat Wirecard in solchen Fällen angefangen zu übernehmen und ist aus diesem Geschäft herausgewachsen, ist durch eine Insolvenz gelaufen zwischendurch und ist neu gegründet worden, ist sozusagen übernommen worden von einem anderen Spieler, der dann den Namen Wirecard übernommen hat und ist dann schnell gewachsen, ist an die Börse gegangen, ist im TecDAX für viele Jahre gelistet gewesen, also in einem kleineren Segment der deutschen Börse. Und dann seit 2016 in den großen DAX, also in den Hauptindex der deutschen Aktien aufgestiegen, war also wirklich eines der 30 wichtigsten Unternehmen, jedenfalls nach den Kriterien, die die Börse anlegt.
Also ein Unternehmen, das aus kleinen Ursprüngen gewachsen ist, das seriös geworden ist, das dann ja, glaube ich, auch im DAX die Commerzbank verdrängt hat, also aus den 30 größten deutschen Aktiengesellschaften ausgerechnet eine alte Bank gehen musste aus dem DAX, damit Wirecard aufsteigen konnte. Was ist denn dann passiert? Also es gibt ja dann so im Februar 2019 eine Wende, wo Wirecard auf einmal in die Schlagzeilen gerät und gar nicht mehr positiv.
Genau, also es geht dann im Grunde los mit einer Reihe von, sagen wir mal, Gerüchten und Meldungen. Das geht vor allen Dingen aus von einer Berichterstattung in einer englischsprachigen Wirtschaftszeitung, Financial Times. Das ist die international neben dem Wall Street Journal führende Tageszeitung im Finanzbereich. Und die hat in mehreren Berichten, aber eben angefangen im Februar 2019, darüber zu berichtet, dass in dem Asiengeschäft von Wirecard es Unregelmäßigkeiten gibt und dort nach verlorenem Geld sozusagen gesucht wird.
Und dann das Interessante ist ja, dass in Singapur dann sofort Durchsuchungen bei Wirecard stattgefunden haben, dass aber die deutsche Finanzaufsicht gar nicht gegen Wirecard ermittelt hat, sondern gegen den Journalisten, der diese Manipulationen aufgedeckt hatte.
So ist es. Die deutsche Aufsicht hat als erstes vermutet, dass das ein Komplott, ein Marktmissbrauch ist von Aktienhändlern, die versuchen, die Firma schlecht zu reden und aus diesem Herabrutschen des Preises versuchen, ein Geschäft zu machen. Deswegen haben sie nicht nur, also die BaFin, also die deutsche Aufsicht, nicht nur ermittelt gegen die Journalisten, die das geschrieben haben, sondern auch gegen die Händler, die versucht haben, Leerverkäufe gleichzeitig zu machen.
Und aber merkwürdigerweise nicht gegen das Unternehmen selbst. Was ist da passiert? Eigentlich sollte man doch annehmen, gerade wenn eine renommierte Quelle wie die Financial Times berichtet, es gibt da mögliche Manipulationen, dass sich die deutsche Finanzaufsicht dann schon auch dafür interessiert, was in dem Unternehmen passiert ist.
Absolut. Man hätte ja auch mal bei den Journalisten anfragen können, was ist da eigentlich der Hintergrund ihrer Berichterstattung? Und das ist nach dem Bericht des Journalisten wohl nicht geschehen. Und ich glaube, man ist sehr früh der Geschichte gefolgt, dass hier eine Marktmanipulation die Ursache ist und dass das Teil der Marktmanipulation ist. Deswegen ist man gegen vorgegangen. Eigentlich, ich würde mal sagen, aus so einem intuitiven Impuls heraus, dass so ein Unternehmen, das voller Hoffnung unseren Kapitalmarkt hier bevölkert, doch so eine betrügerische Handlung gar nicht vollbracht haben kann. Das sind eher die neidischen Konkurrenten, die einem da versuchen, das Wasser abzugraben. Man hat sich also im Grunde hinter das Unternehmen gestellt und es beschützt.
Was ja eine Argumentation ist, der man auch folgen kann. Aber nun sollte man ja annehmen, dass eine Aufsichtsbehörde neutral ist und in allen Richtungen untersucht und sich eben nicht von so einer Geschichte leiten lässt. Guck mal, das ist die Bank der Zukunft und die so schön, die ist in Deutschland. Die wollen wir jetzt beschützen.
Ja, das denke ich auch. Es ist nicht nur das. Es ist nicht nur, dass man in alle Richtungen ermittelt, sondern man muss vor allen Dingen vermeiden, den Eindruck zu erwecken, dass man Wissen in eine ganz bestimmte Richtung besitzt. Also konkret, die deutsche Aufsicht hat durch das Leerverkaufsverbot, was für 2 Monate Anfang 2019 verhängt wurde.
Das ist das Verbot, Aktien zu verkaufen und zu kaufen, die man nicht hat. Ne?
So ist es. Dieses Verbot führt letztendlich am Markt dazu, dass ein Preis erhöht bleibt, der ohne diesen Eingriff weiter herabgerutscht wäre. Und da die Aufsicht da eingegriffen hat und hat sie im Grunde den anderen Marktteilnehmern, die ja alle den FT, den Financial Times Bericht gelesen haben, das Signal gesendet, diese Nachricht ist falsch. Wir schauen uns ja alles an, wir wissen ja sehr vieles und wir sind zu dem Urteil gelangt, dass diese Nachricht keine Substanz hat. Jedenfalls konnte man das aus der Intervention der Aufsicht ablesen. Und ich denke, der Markt hat das auch getan. Und das ist natürlich etwas, was im Grunde eine Aufsicht in dieser Form nicht tun soll.
Also die Aufsicht hat praktisch die Kurse gestützt, indem sie verboten hat, Wetten auf die Aktie zu machen. Und hat damit im Grunde den Anlegern, ja auch vielen Kleinanlegern, signalisiert, die Bundesrepublik Deutschland glaubt, dass an diesem Unternehmen alles in Ordnung ist.
Ja, so ist es. Also das ist sozusagen die Nachricht, wie man sie jetzt mal interpretierend so wahrnehmen kann. So haben sie es natürlich nie öffentlich gesagt. Sondern sie haben gesagt, wir untersuchen und machen alles, aber wir denken, Leerverkäufe müssen verboten werden. Die schaffen hier Unruhe am Markt, die verhindern eine ordentliche Preisfindung. Die bringen eine Instabilität in den ganzen Kapitalmarkt hinein. Und sie haben sich dabei auch unterstützt gesehen durch die europäische Wertpapiermarktaufsicht ESMA in Paris, die diese Argumentation der BaFin gut geheißen hat.
Wenn man jetzt mal fragt, was hätte die Finanzaufsicht besser machen müssen? Wo haben die versagt? Und wo gibt es möglicherweise ja auch so ein strukturelles Problem? Also wir reden ja nicht nur über Wirecard, sondern auch über die Frage, wie kann man solche Betrügereien in Zukunft vermeiden? Immerhin sind in diesem Unternehmen Milliarden verschwunden und das Unternehmen ist heute insolvent. Die Mitarbeiter sind zum Teil jedenfalls arbeitslos. Die Aktionäre haben ihr Eigentum verloren. Wie kann man das in Zukunft verhindern? Also wo ist das Versagen der Finanzaufsicht und was müsste man an der Finanzaufsicht verändern, damit sie in Zukunft besser arbeitet?
Also ich denke, den Betrug selber wird man nie verhindern in dem Sinne. Denn Betrug kommt vor, sozusagen in den besten Familien, an den besten Börsen, an den bestbeaufsichtigten Börsen kommt so etwas vor. Und es gibt in der Geschichte viele Beispiele, auch an den amerikanischen Börsen, die eine sehr viel stärkere Aufsicht haben als wir hier in Europa, dass solche Betrugsfälle immer wieder vorkommen. Wichtig ist also nicht, dass man die Betrugsfälle verhindert, sondern dass man sie schnell aufklärt. Dass man schnell sucht und gezielt versucht, den Markt sozusagen zu reinigen von dieser Störung. Und dafür braucht man einen klaren Auftrag, ein klares Mandat und auch eine klare Kenntnis und Technologie, schnell solche Fälle dann weiter zu verfolgen und sich nicht auf Nebenkriegsschauplätzen aufzuhalten, wie der eben besprochenen Umgang mit den Leerverkäufen.
Was müsste die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, anders machen in Zukunft?
Es gibt sozusagen eine Reihe von Änderungen, die man sich wünscht nach diesem Beispiel. Generell Wirecard ist, wenn man so will, ein Signal, das uns mitteilt, unsere Architektur der Aufsicht des Wertpapiermarktes ist nicht optimal eingestellt. Da ist ein Verbesserungspotenzial. Wir müssen die Informationsfunktion des Kapitalmarktes erhalten, also kein Eingriff bei den Leerverkäufen, mehr hinhören auf solche Nachrichten, die von respektierten Medien wie etwa Zeitungen an die Öffentlichkeit gebracht werden. Das sind ja Informationen, die irgendwoher aus dem Nebel gewissermaßen an die Journalisten gelangen, die zu recherchieren selber, sie bringen es nach draußen, dem muss man klar mehr Aufmerksamkeit schenken und auch selber das aufnehmen und nachverfolgen.
Wir haben ja bisher jetzt über die Aufsicht geredet. Wir müssen ja noch über andere Spieler reden. Wir müssen über das Unternehmen selbst reden, nicht? Wenn ein Vorstand beschließt, sein eigenes Unternehmen zu bestehlen, sollte man doch annehmen, dass das zumindest den Rechnungsprüfern, dem Finanzvorstand auffällt und dass es dem Aufsichtsrat auffällt. Warum ist das nicht passiert?
Ja, das ist in der Tat erstaunlich, denn die Presseberichte, über die ich eben schon gesprochen habe, die lagen denen ja auch vor. Und wenn ich ein Aufsichtsrat bin, der seinen Namen verdient, würde ich so etwas sehr ernst nehmen und eine genaue Aufklärung verlangen im Unternehmen. Ich muss also eine Kontrollfunktion wahrnehmen und ich muss sie wahrnehmen können. Ja, und dafür muss man den Aufsichtsrat, der nach dem deutschen Rechtsverständnis ja die Kontrollarbeit übernehmen soll, auch mit dem entsprechenden Kraft ausstatten, das zu tun. Und da gibt es durchaus Zweifel, dass in Deutschland der Aufsichtsrat die Stärke schon hat, um wirklich solchen Betrugsverdächtigungen ernsthaft nachzugehen.
Ist das ein generelles Problem oder gab es bei Wirecard eben im Speziellen nicht auch möglicherweise gar nicht den Wunsch, das aufzuklären oder dem hinterherzugehen, genauso wie Sie das eben für die Finanzaufsicht beschrieben haben?
Ja, also es gibt sozusagen die Frage, ob man technisch in der Lage gewesen wäre, als Aufsichtsrat das zu erkennen und dem nachzugehen und zweitens, ob man es gewollt hätte. Zum Ersten, ob man das technisch in der Lage gewesen wäre. Dafür hätte der Aufsichtsrat Zugriff haben müssen auf die internen Kontrollsysteme des Unternehmens Wirecard. Ganz konkret müsste man sich wünschen, dass die internen Kontrolleinrichtungen oder Abteilungen, die ja jedes Unternehmen hat, an den Aufsichtsrat berichten, also ihm unterstellt sind und nicht oder nicht nur dem Management.
Das hieße, dass die interne Revision zunächst mal dem Aufsichtsrat verantwortlich ist und erst dann dem Vorstand, den sie ja im Grunde kontrolliert.
So ist es. Damit der Aufsichtsrat überhaupt Zugang zu Betriebsinformationen hat, die ihm ansonsten weitgehend verwehrt sind. Das Zweite ist, will er das überhaupt? Da kommt ein weiteres Thema in dem Aufsichtsratwesen, nicht nur Deutschlands, zum Tragen. Es sind oft in den Aufsichtsräten zu viele Friends and Family, ja, so zu viele Freunde und Familienmitglieder sozusagen und nicht unabhängige Experten, insbesondere auch Finanzexperten dabei.
Weil es ganz oft die Vorgänger sind, die sich dann nach einer gewissen Abkühlungsperiode in den Aufsichtsrat wählen lassen.
Und die Aufsichtsratmitglieder werden im Grunde auf den Vorschlag des Vorstands hin ausgewählt. Und das verleitet schon dazu, dass das eben nicht besonders unabhängig denkende und letztlich die Aktionärsinteressen vertretende Personen sind. Also hier könnte man was reformieren und auf mehr Unabhängigkeit und mehr Sachverstand im Aufsichtsrat achten.
Nun gibt es ja noch einen dritten Spieler oder zwei dritte Spieler in dem Spiel. Also wir haben jetzt über die Aufsichtsbehörde gesprochen, wir haben über den Aufsichtsrat gesprochen, wir haben über den Vorstand gesprochen. Aber es gibt ja auch noch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben Wirecard in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder geprüft und immer wieder testiert. Warum haben die denn nichts gemerkt? Also die gucken doch nun wirklich in alle Bücher.
Ja, das ist sozusagen der eigentliche Skandal, dass die Wirtschaftsprüfung hier testiert hat, obwohl auch intern wohl bekannt war, dass hier eine Lücke klafft, die nicht wirklich sauber belegt ist. In der Bilanz fehlen knapp 2 Milliarden Dollar und wo der Nachweis ihrer Existenz ist eben nicht ernsthaft im Einzelfall geprüft worden, sondern man hat sich auf Drittangaben verlassen, was in dem handwerklich ein grober Fehler ist, der einem Unternehmen wie etwa Ernst & Young, das hier ja im Feuer steht, aber auch anderen Unternehmen, niemals passieren dürfte.
Sind Wirtschaftsprüfer deshalb so großzügig, weil sie selber nur sehr begrenzt für ihre Testate haften? Ich glaube, die Haftungssumme liegt bei 4 Millionen €. Das ist nicht so viel gemessen an dem, was man in einem solchen Unternehmen bekommt, wenn man es über 6, 8 Jahre prüft.
Das kann dazu beitragen, deswegen wird ja auch vielfach gefordert und wir tun das auch, dass man diesen Haftungsumfang erhöhen soll. Die eigentliche Beschädigung eines Unternehmens sollte über den Reputationsverlust, also über die Rufschädigung letztendlich passieren, die mit einer Fehlbegutachtung verbunden sein soll.
Naja, der Schaden ist aber ja auch begrenzt. Es gibt nur 4 große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sollen sich alle irgendwann immer ablösen in den Unternehmen, damit nicht eine Gesellschaft ein Unternehmen zu lange prüft und möglicherweise dann eben auch selber Friends and Family ist, wie Sie das eben genannt haben. Das heißt, wenn ich 4 Unternehmen habe, dann ist die Gefahr einer Rufschädigung doch ziemlich überschaubar.
Ja, also das ist auch das, was allgemein vermutet wird. Ich meine, wir hatten vor wenigen Jahren noch 5 solche großen Firmen. Davon ist eine tatsächlich wegen einer solchen Rufschädigung ausgeschieden und Konkurs gegangen. Das war Arthur Andersen damals.
Die in den USA ein sehr großes Unternehmen geprüft und testiert haben.
Richtig, und genau solchen Betrügereien im Grunde aufgesessen sind, wie jetzt im Fall Wirecard oder sehr ähnlich. Also von daher, es kann sowas schon geben, aber ob bei 4 Unternehmen nochmal es möglich ist, dass ein Unternehmen ausscheidet, wird allgemein bezweifelt. Und deshalb ist die Vermutung, dass hier dieser Reputationsmechanismus nicht mehr funktioniert, der hat wohl gute Basis.
Und was macht man jetzt stattdessen, wenn man die also nicht mehr über die Angst bekommt, dass sie am Ende nicht mehr beauftragt werden? Dann muss es doch einen anderen Mechanismus geben, der Druck ausübt.
Ja, natürlich. Also eine Erhöhung des Haftungsumfangs geht sicherlich in diese Richtung. Ob man jetzt von 4 auf 20 Millionen oder noch mehr geht, wird natürlich stark diskutiert werden. Aber das ist auf jeden Fall die richtige Richtung.
Aber dann würden alle, es gibt ja eben zwar die 4 großen, aber es gibt ja auch viele kleine Wirtschaftsprüfer. Die würden aber eine solche Erhöhung der Haftungssumme am Ende gar nicht mehr finanzieren können, weil sie einfach die Versicherung dafür nicht mehr bezahlen könnten.
Ja, also man muss deshalb drüber nachdenken, ob wirklich die Haftungssumme einfach pauschal für alle auf gleiche Höhe festgelegt wird oder ob man sie nicht als einen Bruchteil ihres Umsatzes, sagen wir mal, oder ihrer Prämieneinnahmen festlegt. Ja, also man kann da vielleicht noch geschicktere Formen finden, aber es sollte doch so sein, dass ein solches Versäumnis sehr schmerzhaft ist für ein Unternehmen. Nicht zwingend das ausbedeutet, aber doch eine starke Beschädigung bedeutet. Ja.
Wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, dann haben wir ein Unternehmen, in dem der Vorstand betrogen hat. Der Aufsichtsrat hat es nicht gemerkt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben es auch nicht gemerkt. Und die Aufsichtsbehörde, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat im Gegenteil das Unternehmen noch mal 1 Jahr lang im Grunde länger beschützt, als es hätte sein dürfen. Alle Skandale der Vergangenheit haben dazu geführt, dass man ganz viel gemacht hat an der Aufsicht, an der Regulierung, an der Frage, wer prüft, wann wird geprüft, die Rolle des Aufsichtsrates wurde neu bestimmt. Das hat aber ganz offensichtlich alles bisher nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, also dass die Aufsicht effizienter wird und dass die Prüfung genauer wird. Was muss man denn jetzt tun?
Ja, man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Aufsicht selber im Unternehmen sozusagen untersuchend tätig werden darf.
Aber das haben wir doch schon. Wir haben doch schon die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die in den Unternehmen prüfen darf. Das ist auch nach einem Finanzskandal zustande gekommen, diese Prüfstelle. Also es gibt doch die Institutionen.
Ja, aber dieser Finanzskandal, das ist ja genau der Enron-Skandal gewesen, der den Anlass geboten hat, auch in Europa der Aufsicht stärkere Informationsrechte zu geben bei börsennotierten Unternehmen. Der ist aber in Deutschland sehr interessant in einem sogenannten 2-stufigen Verfahren umgesetzt worden. Das haben andere Länder nicht so gemacht. Und in dem 2-stufigen Verfahren gibt es eine eigene Prüfstelle, Sie haben sie genannt, Deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen. Die darf Unternehmen sozusagen nach Daten fragen, nach Informationen fragen, darf sie besuchen und so weiter. Und die ist selbst aber eine private Veranstaltung, die auch sozusagen im Unternehmenssektor angesiedelt ist. Sie ist nur im juristischen Sinne ein Arm der Aufsicht, aber tatsächlich ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, das diese Aufgabe wahrnimmt. Und die Aufsicht selber hat überhaupt keine Durchgriffsrechte. Die hat weder, kann sie etwas erzwingen, noch kann sie sich überhaupt in den Besitz der Informationen bringen, die man braucht, um einen Routinefall von, sagen wir mal, Verdacht auch adäquat untersuchen zu können.
Sie haben ja jetzt beim SAFE im Auftrag des Europäischen Parlaments ein Gutachten erstellt, in dem es genau um die Frage geht, wie soll eine europäische Finanzaufsicht in Zukunft aussehen? Also wie soll der Teil der Regulierung, der auf staatliche, auf institutionellen Boden steht, wie soll der aussehen? Was sind die drei wichtigsten Punkte, die Sie empfehlen?
Ich denke, die wichtigsten Punkte in unserer Empfehlung sind, dass man bei der Gestaltung der Aufsichtsstruktur das sich Verlassen auf ein zweistufiges System, wie es in Deutschland üblich ist, abschafft. Die Aufsicht selber muss einen klaren Auftrag haben für die Integrität des Kapitalmarktes und für den Schutz der Investoren verantwortlich zu sein. Also dieses starke Mandat ist das Erste, was wir für wichtig halten. Und das ist bisher nicht so umgesetzt. Zweitens, die Aufsicht muss Durchgriffsrechte haben. Sie muss selber in die Unternehmen gehen können und sich die Daten beschaffen, die sie meint zu brauchen, um einem Verdacht nachzugehen. Also sie hat im Grunde nahezu staatsanwaltliche Funktionsmöglichkeiten und kann so agieren. Und der dritte Punkt ist, dass diese Aufsicht mit dieser starken rechtlichen Struktur, der rechtlichen Ermächtigung sozusagen, einheitlich europaweit aufgestellt ist und damit dieser, sagen wir mal, ich möchte meinen nationalen Champion schützen, Haltung entgegenwirken kann. Ja, eine europäische Aufsicht, die in allen europäischen Kapitalmärkten auf einheitliche Weise einen Standard von Marktintegrität schafft, so wie wir das im Bankenbereich mit der Bankenaufsicht ja auch geschafft haben nach der letzten Finanzkrise. So etwas sollten wir auch für den Kapitalmarkt in Europa schaffen.
Und das würde dann dazu führen, dass man auf all die anderen nationalen Prüfstellen, die sich ja im Moment auch gegenseitig im Weg stehen, jedenfalls wenn es die Prüfstellen für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften betrifft, die beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt sind, und den Prüfgesellschaften, die den Finanzmarkt kontrollieren, die beim Finanzminister resortieren, und beide untereinander verstehen sich natürlich nicht besonders gut. Also diese nationalen Konkurrenzsituationen würde man damit erledigen. Aber was macht denn einen sicher, dass man die da nicht auf der europäischen Ebene genauso wiederherstellt? Die Bankenaufsicht, sie sitzt ja bei der Europäischen Zentralbank in Europa, und dann würde man eben eine neue Kapitalmarktaufsichtsbehörde für börsennotierte Unternehmen in Europa schaffen. Die würden sich doch auch gegenseitig im Weg stehen.
Die wäre dann das oberste Organ, und alle anderen Institutionen, die wir in Europa noch haben, wären ihr zugeordnet. Ja, wären sozusagen die nationalen Niederlassungen, wenn man so will. Und es gäbe also eine Reporting Line, also es gäbe eine Abhängigkeit oder ein Vorgesetzten- und Untergebenenverhältnis von der nationalen Aufsicht zu dieser europäischen Aufsicht und nicht wie heute zu einem Ministerium. Also in Deutschland etwa ist die Finanzaufsicht dem Finanzministerium unterstellt. Und das bedeutet ja auch, dass sozusagen Politiker, die in der Exekutive tätig sind, in einer ungesunden Weise in die Aufsicht vermischt werden können. Das würde man auch damit verhindern.
Sie spielen darauf an, dass sich die halbe Bundesregierung für Wirecard stark gemacht hat.
Ja, genau. Und ich finde das auch völlig unproblematisch. Ja, ich habe da gar nichts dran zu kritisieren, weil die deutsche Politik natürlich im Ausland sich für deutsche Unternehmen einsetzt. Ganz normal. Das heißt aber nicht, dass sozusagen ein Finanzminister oder ein Finanzstaatssekretär unmittelbar in das Aufsichtsgebaren hineinwirken kann oder soll. Ja, ich glaube nicht, dass das überhaupt passiert ist. Aber der Verdacht entsteht, wenn die Aufsicht eine nachgeordnete Behörde des Finanzministeriums ist. Und deswegen ja auch der Minister Scholz oder ein Staatssekretär in die Diskussion geraten ist, unmittelbar im Kontext mit Wirecard, als wäre ihre politische Arbeit im Ausland unmittelbar verbunden mit der Tätigkeit in der Aufsicht.
Herr Professor Kran, haben Sie denn auch einen Rat für Kleinanleger, also für Aktionäre, die ein privates, kleines Portfolio bewirtschaften, die ja zum großen Teil oder viele von denen fanden Wirecard ein faszinierendes Unternehmen, die aber natürlich überhaupt keine Informationen eigentlich bekommen können, nicht? Die meisten lesen die Financial Times nicht, die haben keinen Zugriff auf die Informationen in den Aufsichtsbehörden, die haben keinen Zugriff auf die Expertise der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sind keine Analysten. Wie kann man denn als Privatanleger sich schützen, auf ein solches Unternehmen reinzufallen?
Ich denke, wenn ich Privatanleger bin und mir bewusst bin, dass ich wenig weiß und vermutlich weniger als die Profis, dann werde ich nicht Einzelwerte kaufen. Dann werde ich nicht sagen, hier ist eine gute Aktie, da ist eine schlechte Aktie, ich kaufe diese gute Aktie. Weil ich selber mit meinem geringen Informationsstand, über den ich ja annahmegemäß Bescheid weiß, mir gar nicht zutrauen kann, gut und schlecht zu trennen. Und deshalb wäre mein Rat an Privatanleger, investieren Sie in breit gefächerte Portfolios und überlassen Sie die selektive Arbeit, was ist gut und schlecht, den Profis, die tatsächlich Informationszugang haben.
Das macht dann zwar viel, viel weniger Spaß, aber ist vielleicht am langen Ende die bessere Wette. Dankeschön, genau. Herr Professor Kran.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.